Herzlich willkommen zu unserem Podcast Eiskalt serviert. Ein Podcast rund um gutes Essen, spannende Geschichten und neue bzw. wiederkehrende Foodtrends. Bei uns gibt's reale Foodcram-Stories, wir entdecken die Geheimnisse der Lebensmittelindustrie und natürlich testen wir alles aus, was es Neues auf dem Markt gibt.
Wir sind hier, um das zu enthüllen, was in der Welt unserer Lebensmittel oft im Verborgenen liegt. Denn hinter vielen alltäglichen Produkten, die wir lieben, verbergen sich manchmal Geschichten von Betrug, Gier und kriminellen Machenschaften, die dich wirklich schockieren werden.
Ganz genau, wir graben tief, wir decken auf und zeigen dir, dass das, was auf deinem Teller oder in deinem Glas landet, manchmal eine ganz andere Geschichte erzählt, als du vielleicht denkst. Ich bin Mona.
Und ich bin Sarah.
Und heute sprechen wir genau über so ein Thema, ne?
Ja, über den Duft der Täuschung.
Ja, ich bin schon ganz gespannt.
Also pass auf, stell dir mal vor, du läufst durch den Supermarkt. Kommt ja öfters vor, oder?
Mhm.
Also ich glaube, für Zimtliebe kaufen wir häufig ein, ne? So, eigentlich hast du gar keinen Hunger. Das sollte auch so sein. Also man sollte ja ohne Hungergefühl einkaufen gehen, ne?
Klappt aber nicht immer.
Klappt nicht immer. Mhm. So, aber dann plötzlich triffst du auf so eine unsichtbare Wand. So einen warmen, heftigen Duft.
Ich würde sagen, klassisches Duftmarketing, oder? Wir sind ja irgendwie biologisch drauf programmiert, direkt auf sowas zu reagieren. Aber die Frage ist, was riechst du da eigentlich?
Genau, das ist die richtige Frage. Was riech ich da eigentlich? Riech ich da wirkliches Handwerk? Oder riech ich da Chemie, die so tut, als wäre sie Handwerk? Ich würde sagen, heute schauen wir einfach mal hinter die Kulissen der Backstation.
Ja, ich bin schon echt gespannt. Also wir sprechen heute über Brote, die künstlich auf alt geschminkt werden und über Teiglinge, die Monate in Kälteschlaf verbracht haben, oder?
Genau. Und warum dein Magen vielleicht gar kein Problem mit Weizen hat, sondern mit der Ungeduld der Industrie.
Mhm. Ja, super. Ich bin ganz gespannt drauf.
Also wir wollen ja jetzt natürlich nicht sagen, du hast kein Problem mit Brot, weil du Glutenunverträglichkeit hast oder so, ne? Also das ist wieder was ganz anderes, sondern es gibt ja wirklich Menschen, die haben einfach, die kriegen Blähungen.
Bei frischem Brot. Man denkt, man hätte dann einfach eine Unverträglichkeit, obwohl es vielleicht, das werden wir heute nochmal miteinander diskutieren. Mir fehlen gerade die Worte. Ja, genau. Und dann stellt man vielleicht fest, dass es doch keine Unverträglichkeit ist, sondern an den Zutaten, an der Zubereitung liegt.
Genau.
Und das Motto ist dann heute also das 5-Minuten-Roggen.
Richtig.
Perfekt.
Genau.
Ja, cool.
Also lass uns doch mal ein Bild malen.
Mhm.
Das rustikale Bauernbrot im Discounterregal.
Sieht super aus.
Ja, sieht toll aus. Hat genau die gleichen Risse in der Kruste, schön mit Mehl bestäubt, unregelmäßige Form. Und da würde mein Gehirn ja sagen, da stand ein Bäcker nachts um 3 auf und hat das extra geknetet und für mich gebacken.
Genau, das ist das, was man sich so vorstellt. Aber die Realität, die sieht ja eigentlich ganz anders aus, ne? Dieses Brot ist wahrscheinlich ein wahrer Zombie. Es ist schon einmal tot, also tiefgefroren worden. Und wir reden hier eigentlich von diesen TK-Teiglingen, die da zubereitet werden, oder?
TK-Teiglinge? Echt jetzt?
Ja, ganz genau. Die werden nämlich in riesigen Fabriken produziert, schockgefrostet, quer durch Europa gefahren und im Laden nur noch veredelt, also aufgebacken. Der Verkäufer ist eigentlich kein Bäcker, sondern ja, Logistiker, würde ich mal sagen.
Das ist doch ein Skandal, oder? Aber warum sehen die denn dann eigentlich so handwerklich aus, diese Risse da oben drauf?
Ja, im Prinzip ist das ja wie so eine Art Make-up, ne? Es gibt ja so Maschinenstraßen mit Schnittrobotern. Die ritzen den Teig ganz gezielt so ein, dass er beim Backen wild aufreißt. Und dafür gibt es angeblich auch einen Fachbegriff. Also nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, es heißt Ausbund. Und das Ganze soll im Prinzip einfach nur handgemacht wirken.
Das ist doch krass, oder? Aber es ist wirklich, wenn man keine Ahnung davon hat, sieht das täuschend echt aus, ne?
Absolut.
Und wie ist das mit dem Mehl, was da oben drauf kommt? Weil das ist ja auch wie bei Bäckerbrötchen, ne?
Ja, klar, optisch sieht das auch so aus, aber eigentlich ist es so ein, ja, es ist Deko. Es ist so ein spezielles Dekormehl, das beim Backen nicht verbrennt. Es wird draufgesprüht, bevor das Brot in den Kälteschlaf ging. Und es signalisiert uns natürlich, schau mal hier, das ist Handwerk pur, es ist Tradition und schön gebacken. Aber eigentlich ist es nur Theater.
Das ist doch frech, oder? Also, Naja, aber ich glaube, genau an dieser Stelle wird es nämlich richtig tricky. Also, wenn ich jetzt mal gucke, wenn ich nicht genau weiß, was in dem Brot drin ist, dann kann ich mir das ja, da gibt es sogar für Brote, also wer es noch nicht gesehen hat, ne, guckt mal, gibt es kleine Beschreibungen am Regal.
Stimmt, die hängen da immer, ne? Oder liegen irgendwo ganz versteckt aus.
Genau, oder man hat so eine ganze Zutatenliste irgendwo hängen, wo man gucken kann, was da eigentlich in dem Brot oder in dem Brötchen oder was auch immer drin ist.
Und wenn sie nirgendwo liegt oder hängt, sollte man einfach mal danach fragen. Weil sie müssen ja da sein. Man muss ja auch diese Zutatenliste einsehen können beim Einkauf.
Ja, und ich habe mir extra eben mal den Spaß gemacht und war mal im Supermarkt meines Vertrauens. Mhm. Und da stand bei dem einen Brot wirklich nur drauf Mehl, Wasser, Salz und Hefe. Und das klingt doch eigentlich sauber, oder? Also sauber, frei von allem und eigentlich ganz natürlich, in Anführungsstrichen, oder
ja, genau.
Nicht?
Ja, schon. Aber genau das ist halt auch irgendwie das Problem. So soll es ja auch aussehen. Ne? Das ist halt Clean Labeling, wie man das so schön heißt. Was da halt nicht steht, das sind die technischen Enzyme, die drin sind.
Die technischen Enzyme. Und warum müssen die das nicht draufschreiben?
Ja, weil sie rechtlich als Verarbeitungshilfsstoffe gelten. Das Argument ist, die Enzyme werden beim Backen durch die Hitze inaktiv. Und sie sind im fertigen Brot, also technisch gesehen, gar nicht mehr wirksam.
Aber sie haben doch den Teig verändert, oder nicht?
Ja, absolut. Sie machen den Teig maschinengängig. Ein normaler Teig wäre viel zu klebrig für die Hochgeschwindigkeitsanlagen. Enzyme sorgen dafür, dass der Teig nicht klebt, das Einfrieren überlebt und im Ofen riesig aufgeht und viel mehr Volumen als natürlich möglich ist.
Das kenne ich. Also ich habe auch schon mal Brot gebacken, da war das auch so. Aber das heißt ja dann, im Prinzip, wir essen ein Brot, dessen Struktur komplett im Labor designt wurde. Aber auf dem Etikett steht dann nur Mehl und Wasser. Das ist doch Täuschung, oder?
Ja, absolut.
Und was ist mit dem dunklen Brot? Gilt das dann auch als gesund oder?
Ja gut, da wird halt auch getrickst, ne? Die Industrie, die nutzt einfach oft Malzextrakt oder Röstmalz. Nicht für den Geschmack, sondern um so ein billiges Weizenmischbrot einfach dunkel zu färben. Und der Kunde, der denkt dann, oh wow, Vollkorn. Tja, aber in Wahrheit sieht das anders aus.
Also willst du mir jetzt sagen, dass Vollkorn eigentlich gefärbtes Weißbrot ist?
Im Prinzip ja. Wir reden aber jetzt wirklich nur vom Supermarktbrot.
Ja, wir reden natürlich. Hm. Wir reden jetzt nur von den industriell hergestellten Broten, die es in der Backstation gibt, ne?
Genau.
Nicht vom Bäcker.
Nein.
Aber das erinnert mich so ein bisschen an Schokolade. Ne? Wir hatten ja schon mal über Schokolade gesprochen.
Mhm.
Und da kann man ja auch Kakaobutter durch billige Fette ersetzen, solange das Ergebnis einfach gut aussieht. Und das machen auch viele, ne?
Ja, genau. Und das ist im Prinzip genau das gleiche System. Es geht um Gewinnmaximierung auf Kosten der Substanz.
Ein Skandal. Mhm. Wie bei der Schokolade.
Ja, ich finde es total schlimm, wenn man mal darüber nachdenkt. Weil du gehst in den Supermarkt und kaufst dir Brot, weil du denkst, das ist lecker, das sieht super aus, riecht toll. Und dann erfährst du anschließend sowas. Mhm. Oder?
Das ist wirklich ein Skandal. Aber jetzt sag mal, was hat es denn mit dem 5-Minuten-Roggen auf sich?
Also Roggen ist ja eine richtige Diva. Roggen braucht Säure, um backfähig zu sein. Traditionell nimmt man dafür Natursauerteig, aber der muss 24 Stunden oder länger geführt werden.
Ah, und das kostet natürlich Zeit, Platz und Personal. Drei Dinge, die Industrie nicht hat.
Ganz genau. Und die Lösung, die ist dann ganz einfach für die Industrie. Die nehmen Teigsäuerungsmittel. Das ist Säure in Pulverform. Der Teig, der kann also fast sofort in den Ofen. Da muss nichts mehr gehen.
Aber da muss man doch einen Unterschied schmecken, oder nicht?
Ja, aber ich glaube, als Laie schmeckst du das nicht sofort. Ich meine, dein Körper, der merkt es dann halt, ne? Und da gibt es halt diese spannende Studie der Uni Hohenheim. Kennst du die?
Nee, erzähl mal.
Viele Leute klagen nach Brotgenuss über Blähungen und denken, sie vertragen halt kein Gluten. Die Studie zeigt aber, es liegt oft an den sogenannten FODMAPs. Das sind vergärbare Zuckerarten im Getreide.
Okay, kannst du mir nochmal genau erklären, was FODMAPs oder wie spricht man das aus?
FODMAPs, bin ich der Meinung. Also ich weiß es auch nicht genau, ich habe es extra nochmal gegoogelt.
Und was macht der Sauerteig mit denen?
Ja, wenn man den Teig Zeit gibt, dann nennt man das lange Teigführung und dann fressen die Hefen und die Bakterien diese Zuckerarten auf. Also es ist echt Slow-Baking-Brot und ist dann natürlich für den Darm viel bekömmlicher.
Ja, und aber was ist jetzt mit dem Industriebrot?
Ja gut, bei dem Industriebrot, da ist es halt ganz anders, weil die Industrie hat ja keine Zeit und der Teig, der geht dann ganz kurz und das nennt man dann Fast Bread. Und dadurch bleiben halt alle Zuckerarten drin in dem Brot. Sie landen in deinem Darm, sorgen für die Schmerzen und wir vertragen also das Brot nicht so wirklich gut. Ja, wegen eigentlich der Geschwindigkeit der Herstellung.
Ah, okay. Ich glaube, das ist wie bei rohem Kuchenteig, ne? Mhm. Da habe ich nämlich auch gehört, dass man den soll man ja nicht essen. Ne? Also wenn ich mit meinen Kindern hier Kekse und Kuchen gebacken habe und so und die haben immer den Teig genascht, der ja am besten geschmeckt hat, immer noch schmeckt, sagt man ja eigentlich, den soll man nicht wegen den rohen Eiern essen. Aber auch hier liegt eher das Problem an dem, in Anführungsstrichen, rohen Mehl, das noch nicht richtig verarbeitet und gebacken wurde, oder?
Ja, genau. Genau so ist es.
Aber ich finde, da sind wir wieder bei unserer Italien-Folge so ein bisschen, ne? Mhm. Weil die Italiener, die lieben das ja und die zelebrieren ja auch ihre Brotherstellung, ne?
Das stimmt.
Und da gibt es, glaube ich, also ich weiß nicht, ob es da so viele Brotbackstationen gibt. Ich glaube, da gibt es mehr Bäcker als Brotbackstationen in Italien, oder?
Ich denke es mir mal. Und genau da sind wir wirklich bei dem Punkt. Bei uns gibt es ja auch viele Bäcker, die noch das alte Handwerk betreiben, ne? Aber es wird halt leider immer weniger, weil Handwerksbrot ist halt super teuer, ne? Und es ist halt einfach auch nicht überall zu bekommen.
Weißt du so ad hoc, wo hier bei dir in der Nähe der nächste richtige alteingesessene Bäcker ist?
Ja, ich weiß das. Also ich kenne die durch meine Arbeit ja natürlich auch, ne? Ich habe schon die Bäckereien dann im Handwerk gesehen.
Okay.
Genau. Und dann sieht man natürlich schon, wie die Bäcker backen. Und das ganz ehrlich, da gibt es schon ganz, ganz krasse Unterschiede, weil viele doch natürlich auf mehr Gewinnmaximierung aus sind, dementsprechend sich auch vergrößern wollen und da halt auch viel, viel industriell herstellen mittlerweile und die allerwenigsten alles noch wirklich so händisch zubereiten.
Okay, ob die das jetzt zu 100% händisch zubereiten, weiß ich nicht. Ich kenne allerdings auch mittlerweile nur noch zwei Bäcker bei mir in der Nähe, die wirklich selber backen.
Hm.
Und für beide müsste ich schon ein ganzes Stück fahren.
Ja, genau, das ist nämlich das Problem. Und die sind natürlich dann auch noch mal ein bisschen teurer als die anderen Bäcker, oder? So wird es wahrscheinlich bei dir auch sein, ne?
Ja, ich kaufe jetzt kein Brot mehr.
Ja, gut, klar, wegen der Unverträglichkeit.
Ja, von daher, ja, bestimmt. Also mit Sicherheit kostet das Brot da mehr als wie in der Backstation.
Hm.
Weil da kriegen wir ja schon ein Brot für 1,99. Also da träumst du ja auch bei den größeren Bäckereien von, ne? Also es gibt ja auch Ketten. Soweit ich weiß, backen die ja auch noch relativ selber und dann versenden die. Nicht alle?
Nee, nicht alle. Tatsächlich wirklich nicht alle. Man wundert sich manchmal. Man denkt, es wäre selber gebacken, aber da ist wirklich schon ziemlich viel industriell.
Aber die schreiben doch jedes Jahr, also ohne jetzt einen Namen zu nennen, ich glaube, wir sprechen von derselben Kette, die schreiben doch jedes Jahr Ausbildungsplätze zum Bäcker und zum Konditor.
Ja klar, aber frag mal, was die Bäcker in der Ausbildung lernen.
Ja, das würde nicht mehr mich das, jetzt wirklich interessieren.
Nicht mehr das Handwerk, so wie du es halt in so einer kleinen Bäckerei lernst. Aber das ist natürlich, tja.
Also meinst du jetzt wirklich, also jetzt muss ich ja nochmal darauf eingehen.
Wir gehen aber jetzt nicht auf den Namen ein.
Nein, wir gehen nicht auf den Namen ein.
Ja, genau.
Aber ich dachte immer, die backen das selber und dann verteilen die das in ihre Filialen.
Das wird dort gebacken, ja, aber es ist nicht mehr das Handwerk, so wie wir es kennen und wie es vielleicht dein kleiner Bäcker, von dem du eben gerade erzählt hast, auch für den du weiterfahren musst, wie der das noch macht.
Ah, okay. Okay, ja, habe ich.
Anderes Thema, würde ich sagen.
Habe ich jetzt aber verstanden.
Genau.
Also, die Industrie hat keine Zeit, deshalb kommen diese Probleme, diese Magen-Darm-Probleme, die so manche Menschen haben.
Genau. Und wenn man halt keinen Bäcker, der das Handwerk wirklich noch beherrscht, in der Nähe hat oder es einem auch vielleicht zu teuer ist, bestünde ja noch die Möglichkeit, als Alternative, es einfach selber zu backen.
Ja. Ne? Genau.
Ja. Und da weiß man halt auch, was drin ist. Man braucht nur Mehl, Wasser und etwas Geduld und hat halt nicht diesen typischen Chemiebaukasten an dem Gepäck.
Also du meinst, wir machen dann Sauerteig selber, ja?
Ja.
Ist das nicht wahnsinnig kompliziert?
Nee, tatsächlich also, nicht.
Ich höre immer von sterbenden Teigen ganze Horrorgeschichten.
Ja, genau. Kannst du dich noch dran erinnern? Wir haben ja, glaube ich, haben wir in der letzten Folge vom Hermann gesprochen?
Ich glaube, wir haben vor der Folge vom Hermann gesprochen oder nach der Folge vom Hermann. Also ich glaube, wir haben nicht ins Mikro über den Hermann gesprochen.
Ehrlich? Ich weiß nicht. Also alle, die so in unserer Alterskategorie sind, würde ich mal sagen, die kennen den Hermann bestimmt auch noch von früher. Und zwar war das so eine Art Kettenbrief, ne?
Also ich kenne tatsächlich nicht.
Ach, du kennst den gar nicht? Ach, du bist ja lustig. Ich rede hier vom Hermann und du kennst den gar
nicht. Ja, ich kenne den nur, weil du mir davon erzählt hast, aber ich hatte selber...
Gut, dann bist du zu jung.
Ach, danke.
Nein, Quatsch. Also für alle Zuhörer jetzt mal ganz kurz, wer den Hermann noch nicht kennt. Jeder kennt ja Kettenbriefe. Na, und da gab es früher, ich weiß gar nicht, das ist bestimmt schon 20 Jahre her, oder? Also ich war noch sehr, sehr jung und ich hatte eigentlich gar keinen Bock auf Sauerteig. Gab es auf jeden Fall so ein Sauerteig-Töpfchen, den hat man dann mit so einem Kettenbrief in die Hand gedrückt bekommen und hat gesagt, komm, so viel Spaß, du hast jetzt den Hermann hier und sollst ihn jetzt hegen und pflegen und füttern und dann irgendwann teilen und weitergeben. Bei mir hat er halt nicht lange überlebt. Ne? Hermann ist nur ein Hermannchen gewesen, aber kein alter Hermann geworden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt, die den Hermann immer noch haben.
Echt? Von über 20 Jahren?
Ach, bestimmt. Es gibt ja, ganz ehrlich, in den Bäckereien sind ja auch noch die Sauerteige von früher. Aber das war ja auch ein anderes Thema. Das war die Folge davor. Da könnte man mal über das deutsche Bäckerhandwerk was hören.
Ja, ne? Mensch. Aber eigentlich ist das eine coole Idee, oder?
Es ist eine mega coole Idee, aber ich glaube, man muss einfach Zeit dafür haben, weil das ist halt jetzt auch nicht so ein Kettenbrief, den du einmal erledigst und dann ist das Thema erledigt. Du musst dich halt wirklich ganz doll darum kümmern und alle paar Tage den füttern und dann wieder trennen und musst ihn natürlich auch benutzen. Ne? Und da sind wir halt genau bei dem Thema. Der ist halt wie so ein kleines Haustier, also ein Tamagotchi im Glas. Tamagotchis kennst du aber noch, oder?
Mhm. Ah ja, die kenne ich. Ja, habe ich eins gehabt, ja.
Ja, super. Genau. Und wenn du den jetzt mal selber machen wollen würdest, willst du das mal, so einen Sauerteig? Weil den Hermann hast du ja jetzt nie kennengelernt, musst du mal den Sauerteig selber machen?
Wollen wir so einen Kettenbrief nochmal anfangen?
Ja, dann musst du erst einen Hermann entwickeln.
Ja, warum nicht? Aber du weißt doch bestimmt, wie es geht.
Ja, genau.
Weil du kennst ja Hermann. Also, genau. Hau raus.
Also, man mischt im Prinzip nur Roggenmehl und Wasser zu gleichen Teilen in einem Glas. Und dann lässt du das Ganze 24 Stunden bei Zimmertemperatur stehen und bäm.
Und dann?
Ja, dann nimmst du noch einen Teil davon weg, gibst frisches Mehl und Wasser dazu. Das nennt man übrigens Füttern, was ich eben gesagt habe. Und das machst du halt 4 bis 5 Tage lang. Und irgendwann fängt es an zu blubbern und säuerlich zu riechen, wie so ein Joghurt oder Apfelessig.
Moment, warum muss ich was wegnehmen? Was mache ich damit, was ich wegnehme?
Also wenn du dann den Sauerteig hast, kannst du mit dem Teig, was du dann immer wegnimmst, kannst du ja dann backen zum Beispiel.
Also ich muss jeden Tag was wegnehmen.
Nee, du nimmst, also am Anfang, wenn du den das erste Mal machst, meinst du? Hm? Ja, dann nimmst du, du kannst das erste Mal Wasser und Mehl, kannst du halt, mischst du ja zusammen und dann teilst du es einmal, fügst das frische Mehl und das Wasser hinzu und dann fütterst du das Ganze. Da darf halt nicht so viel alter Teig da sein, also in Anführungsstrichen. Deswegen muss der immer aufgefrischt werden. Wichtig ist halt, dass immer frisches Mehl und frisches Wasser dazu kommt. Und gerade am Anfang ist das halt unheimlich wichtig, um den Sauerteig überhaupt erstmal zum Sauerteig werden zu lassen, damit eben genau diese Reaktion entsteht mit dem Blubbern und dass es säuerlich riecht. Dann musst du das halt 4 bis 5 Tage lang machen. Naja, und auf jeden Fall, wenn es dann anfängt und blubbert und säuerlich riecht, dann hast du im Prinzip Hefen und milde und Milchsäurebakterien gezüchtet. Also das ist so ein Anstellgut, nennt man das.
Okay, aber jetzt nochmal, vielleicht habe nur ich es nicht verstanden. Also als erstes mache ich das in eine Schüssel oder in ein Glas.
Oh, jetzt wird es aber kompliziert.
Ach so, und dann teile ich das und dann mache ich immer wieder das Frisches dazu.
Ja, genau.
Aha, aber jetzt muss ich mich mal kurz outen. Ich bin gar nicht so der Fan von kräftigem Schwarzbrot. Muss ich denn unbedingt Roggenmehl nehmen oder kann man da auch anderes Mehl nehmen?
Nee, du musst kein Roggenmehl nehmen. Also das auf keinen Fall. Aber Roggenmehl fermentiert halt am schnellsten und am stabilsten, weil es viele Enzyme und Nährstoffe enthält. Und deswegen ist es halt für Anfänger oft empfohlen.
Also quasi der Easy Mode für den Sauerteig.
Ja, genau.
Okay.
Ja, und du kannst natürlich auch einen Weizensauerteig machen. Ja, und der ist natürlich ein bisschen milder und weniger säuerlich. Wäre zum Beispiel für Baguettes oder Ciabatta halt ganz toll. Oder so ein helles Brot.
Mhm. Also ist das die milde Variante vom Sauerteig, korrekt?
Ja, genau. Genau. Und dann kannst du natürlich noch Dinkel nehmen.
Oh, okay.
Ja, das geht auch, aber ist natürlich noch empfindlicher und kann super schnell umkippen.
Also die Diva unter den Sauerteigen.
Kann man so sagen.
Ah, okay.
Aber es gibt halt eine goldene Regel. Egal welches Getreide für den Start, also das Züchten von Null an, benutzt wird, man sollte immer Vollkornmehl nehmen.
Warum das?
Ja, weil die Hefen und die Bakterien auf der Schale des Korns sitzen. Und bei weißem Mehl wurde das Ganze ja irgendwie weggesiebt.
Ah, das ist gut zu wissen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Was machen denn die Leute, die wirklich gar kein Gluten vertragen? Also solche Leute wie Johanna, die wir jetzt schon mal im Podcast hatten. Mhm. Menschen mit Zöliakie. Sind die raus aus diesem Sauerteig-Game oder gibt es da auch noch eine Möglichkeit? Weißt du das?
Nee, also die sind gar nicht raus aus dem Game. Das Prinzip der Fermentation funktioniert biologisch gesehen fast überall. Du kannst einen wunderbaren Sauerteig ganz ohne Gluten züchten.
Ach, cool. Also ich glaube, das würde ich gerne mal ausprobieren. Und welches Mehl muss ich da nehmen?
Ja, Buchweizenmehl, Reisvollkornmehl zum Beispiel oder Hirse.
Ah, okay.
Die kennst du ja wahrscheinlich besser als ich, denke
also
ich mal.
Also
ne?
ich könnte mir vorstellen, dass Reisvollkornmehl tatsächlich der Klassiker ist, ne? Weil der so neutral im Geschmack ist.
Mhm.
Und dann gärt das bestimmt ganz gut, weil es ja Vollkorn, ne?
Genau.
Und Buchweizen, den kann man ja auch keimen. Das ist wahrscheinlich eher so die Turbo-Variante, ne?
Mhm.
Ich glaube
so einen kräftigen und nussigen Eigengeschmack. Obwohl das mag nicht jeder, ne? Muss man ganz ehrlich sagen.
Ja.
Gerade wenn man es nicht gewöhnt ist.
Ja, das stimmt. Das ist schwierig. Mhm. Aber der ist, glaube ich, dann extrem aktiv und fermentiert auch sehr schnell, ne?
Ja, das stimmt. Ja, Hirse und Quinoa zum Beispiel gehen natürlich auch, aber die sind halt teurer.
Ja. Na, ich glaube, ich werde Reisvollkornmehl verwenden.
Ja, okay, da bin ich mal gespannt. Da musst du dann irgendwann mal davon erzählen, wie es geklappt hat.
Mache ich. Aber weißt du eigentlich, dass wenn das Gluten fehlt, dass man dann dem Brot beim Backen noch was anderes hinzufügen muss? Weil das Gluten ist ja quasi, das Gluten macht den Teig elastisch.
Mhm.
Na? Mhm. Und das ist nämlich genau der Knackpunkt, wenn wir das jetzt mit den Mehlalternativen machen, dann blubbert der Sauerteig zwar schön feuchtfröhlich vor sich hin, aber dem Teig fehlt halt dieses typische Gerüst.
Damit er stabil bleibt.
Genau, weil sonst würdest du nämlich nachher nur so einen ganz flachen Fladen da herkriegen.
Okay, und jetzt brauchen wir natürlich einen Kleber.
Richtig.
Und das wäre?
Flohsamenschalen.
Oh, Flohsamen?
Also Flohsamenschalen gehen immer.
Mhm.
Die, kennst du Flohsamenschalen?
Na klar.
Na klar?
Ja.
Also die quellen ja im Wasser auf und bilden dann so ein richtiges Gel, das den Teig zusammenhält. Also wie ein Kleber.
Mhm.
Sekundenkleber.
Mhm.
Uhu. Oder wie auch immer. Und damit, glaube ich, müsste das ganz gut funktionieren, ein Brot hinzubekommen, das auch richtig schön saftig, fluffig ist, aufgeht und eine tolle Kruste hat.
Mhm. Also, ja, hört sich auf jeden Fall plausibel an.
Ich glaube, das werde ich mal probieren, weil das ist um Welten besser als diese trockenen Blöcke, die man so im Supermarktregal bekommt.
Auf jeden Fall, die halt ganzen Zusatzstoffe intus haben, ne?
Und genau.
Nur um die vorzuhalten.
Hm. Richtig.
Ja, auf jeden Fall.
So, aber jetzt habe ich noch eine Frage, ne? Weil ich ja weiß, dass ganz am Anfang, als ich noch nicht bei Eiskalt serviert dabei war, hattest du ja mal einen Interviewpartner.
Mhm.
Und wenn ich so an das Brot denke, wenn ich das selber backe, ist, glaube ich, mein Backofen gar nicht dafür ausgelegt. Also, was denkst du, wie kriege ich denn so ein richtig geiles Brot hin?
Du meinst jetzt so, dass man das wirklich so gut hinbekommt wie beim Bäcker ohne so eine Bedampfungsanlage, wie die das haben?
Ja, weil ich glaube, dass der Backofen beim Bäcker viel, viel heißer ist als mein Haushaltsbackofen zu Hause, oder?
Ja, absolut. Aber das ist ja kein Problem, weil es gibt halt einen richtigen Gamechanger dafür. Den Gusseisentopf, hast du den?
Nee.
Hast du keinen zu Hause?
Nee.
Ach Quatsch, dann muss ich dir mal einen ausleihen. Ich habe ein paar zu Hause stehen.
Ja, wenn du ein paar hast,
dann
Mensch.
Da kannst du dann gleich mal dein leckeres Buchweizenmehlbrot machen.
Nee, Reisvollkorn.
Ach so, ja stimmt. Okay, auf jeden Fall ist dieser Topf ist halt ziemlich genial. Ich finde, jeder sollte sowieso so einen Topf zu Hause haben, weil er ist einfach auch genial zum Kochen. Wenn man zum Beispiel ein schönes Gulasch machen will und will das Fleisch vorher anbraten, finde ich total genial, das einfach in diesem Topf zu machen.
Echt? Ja. Machst du das nicht in der Pfanne?
Nein, ich mache das immer direkt in diesem Topf und dann einfach alles rein, Deckel drauf, bist du fertig. Deswegen, ich liebe diesen Topf wirklich. Ich nutze ihn so viel. Aber das ist ja heute nicht das Thema. Heute sind ja Brote unser Thema.
Ja.
Entschuldigung. Nein, alles gut. Aber für ein Brot ist es wirklich genial. Weil es ist ja, so ein Gusseisentopf ist ja extrem schwer. Ne? Und du heizst den schweren Topf mit dem Deckel im Ofen einfach volle Pulle auf und dann wirfst du dein Teigling da rein, Deckel drauf und ab in den Ofen. Tja, und der Witz ist nämlich dabei, das Brot, das schwitzt dann beim Backen Wasser aus. Und der Deckel, der hält diesen Dampf im Topf drin.
Ah, das heißt, das simuliert quasi den Profi-Backofen.
Genau, die das ja bedampfen. Ne?
Ah.
Ja, deswegen dieser Topf ist einfach genial.
Und dieser Dampf, der sorgt dann quasi für eine extrem krachende, glänzende Kruste, richtig?
Ja, genau. Und nach so circa 20 Minuten nimmst du den Deckel ab, lässt es richtig dunkel ausbacken und das Ergebnis ist ganz, ganz oft besser als bei diesen Bäckereiketten.
Ah, okay.
Und du weißt natürlich auch, was drin ist, ne?
Ja, 100%. Mehl, Wasser, Salz wahrscheinlich.
Genau. Nur, ne?
Und jetzt, um nochmal auf die Folge zurückzukommen mit Wolfgang.
Mhm.
Der hat zwar Pizza gemacht, aber das geht bestimmt mit Brot auch, oder? Oder hat er auch über Brot gesprochen?
Nee, über Brot hat er noch nicht gesprochen. Das wollten wir später nochmal machen. Das wäre jetzt vielleicht ein Grund, nochmal diese Brotfolge an sich zu bringen, wie man das perfekte Brot hinbekommt.
Das ist eine gute Idee.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, so, also.
Aber er hat, um nochmal ganz kurz zurückzukommen auf Wolfgang und das Brot, er hat natürlich ein super leckeres Brotrezept schon auf Zimtliebe veröffentlicht.
Ah.
Ja. Yeah.
Dann muss ich mal gucken, ob das mit Reisvollkornmehl auch funktioniert.
Auf jeden Fall.
Also auf alle Fälle schenkt der Wolfgang und auch jeder andere, der sein Brot selber backt, dem Brot die Zeit, die die Industrie ihm quasi gestohlen hat oder nicht schenkt.
Kann man so sagen.
Und das schmeckt man dann wahrscheinlich nicht nur, sondern das fühlt man dann auch im Bauch.
Auf jeden Fall. Deswegen, das ist schon ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Man sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren.
Also ich finde ja, es ist ganz schön harter Tobak. Wir werden optisch getäuscht, wir werden chemisch ausgetrickst und unser Bauch muss es dann ausbaden.
Mhm.
So, aber woran erkenne ich denn nun wirklich gutes Brot? So, zum Schluss 3 Top-Tipps von dir.
Gut, wir legen jetzt los.
Ja.
Tipp Nummer 1. Ein echtes gutes Brot ist einfach schwer, weil wenn du so ein riesiges Brot hochhebst und es wiegt einfach nichts, dann ist es mit Luft aufgeblasen. Also es sind einfach Turbotreibmittel drin.
Okay.
Und Luft macht dich satt.
Also das Gewicht ist Tipp 1. Tipp 2?
Die Zutatenliste. Wenn da nur Säuerungsmittel draufsteht statt Natursauerteig, war es einfach die schnelle Nummer.
Okay, also Zutatenliste checken. Ihr wisst jetzt, selbst Brot hat eine Zutatenliste im Supermarkt. Kommen wir zu Punkt 3.
Der Kautest. Also gutes Brot muss man richtig kauen. Industriebrot, das löst sich oft im Mund zu so einem kleinen klebrigen Brei auf. Fast wie Watte. Hast du bestimmt, also das Gefühl hattest du bestimmt auch schon mal bei Brot, oder?
Genau. Und ich würde einfach vorschlagen, geht doch mal zu eurem Handwerksbäcker die Ecke. Oder auch nicht um die Ecke. Also zu dem nächstgelegenen, richtig echten Bäcker.
Genau, zu dem ihr wahrscheinlich auch Vertrauen habt, dem, wo ihr denkt, das Brot ist gut und lecker und handwerklich gebacken.
Genau, und ich glaube, den kann man einfach mal fragen, sagen Sie mal, backen Sie das noch selbst auf oder backen Sie das selbst oder backen Sie es auf? So wollte ich sagen.
Mhm.
Na? Und ich glaube, ein echter Bäcker, der wird richtig stolz antworten, dass er in seiner Backstube das noch jeden Morgen ganz selber frisch macht und dass sein Hermann schon, weiß ich nicht, wie alt ist, oder?
Absolut. Und so ein Aufbäcker, der wird natürlich rumdrucksen.
Ja,
das glaube ich. Ich glaube, keiner wird zugeben, dass er das einfach nur aufbackt.
Das stimmt. Also halten wir doch einfach mal fest. Brot ist eines unserer ältesten Kulturgüter. Und es ist echt schade, wenn es zur reinen Industrieware verkommt, oder nicht?
Auf jeden Fall.
Also von daher, schaut beim nächsten Einkauf unbedingt mal ganz genau hin, was ihr da kauft.
Es lohnt sich auf jeden Fall. Und von daher würde ich sagen, danke fürs Zuhören.
Genau.
Und wenn ihr das nächste Mal in ein Brötchen beißt, das extrem splittert, fragt euch, ist das Rösche oder Labor?
In diesem Sinne, lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis denn, ne?
Ja.
Ciao.
Ciao.